dazu, ihm den gewünschten Bericht meiner Kindheit zu schicken. Durch Ernies lange Krankheit und Besuche aus Deutschland fehlte mir die Zeit und vor allem die seelische Kraft, diese Erinnerungen zum ersten Mal in meinem Leben chronologisch zu schildern und vor allem einmal darüber wirklich mit einer außenstehenden Person zu sprechen. Ich werde dieses Tape auch in die englische Sprache übersetzen, damit Ernie, seine Frau Terry und seine kleine Tochter Jordan einen Zeitabschnitt in der Familiengeschichte Huhn kennenlernen, die für sie bis jetzt ein vollkommen unbeschriebenes Blatt war. Wie so viele oder besser gesagt so wenige Überlebende dieser Zeit haben wir, das heißt mein Mann und ich, aus uns immer noch nicht verständlichen Gründen diese Albträume unseren Kindern verschwiegen. Wahrscheinlich hat es damit zu tun, als gute Eltern unangenehme Dinge den Kindern fernzuhalten, mit anderen Worten die Kinder nicht zu belasten. In 1939 fing für mich und wie für alle anderen Klassenkameradinnen der Ernst des Lebens an, das heißt die Schule. Die ersten zwei Jahre waren erinnerungsmäßig ziemlich komplikationslos, da November 1938 für mich nur eine Nacht war, in der ich durch verschlossene Türen Gemurmel hörte über Kristallnacht und man hätte bei Onkel Eugen und Tante Johanna Wolf alles zerschlagen. Auch andere jüdische Familien hätten in dieser Nacht ihr Hab und Gut durch die Nazis verloren. Die Chance, dass sie noch zu uns kommen könnten, bestehe zwar, aber dadurch, dass mein Vater als Arzt sehr beliebt sei, wäre sie gering. Als der Krieg anfing, fingen Angst und Sorgen an. Besondere Angst hatte ich vor einem älteren Mädel, ich möchte den Namen nicht nennen, die, wenn immer sie mich auf der Straße sah, mich mit antisemitischen Namen beschimpfte. Niemals erzählte ich diese Episoden zu Hause, da ich meine Eltern schonen wollte und vor allem in meinem kindlichen Denken, dieser Verrat an diesem Mädel könnte zu einer entsetzlichen Konsequenz führen, dass wir im KZ landen würden. Ich bin überzeugt davon, dass diese Frau weiß, wer sie ist und was sie mir jahrelang angetan hat. Mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wurde die bis dahin doch ziemlich sorgenlose Kindheit schwieriger. Ich wurde aufgeklärt von meinen Eltern, dass ich ein Mischling ersten Grades sei und dass dies für die Nazis ein Grund sei, uns jederzeit zu verhaften und in ein Konzentrationslager zu stecken. Also jede Uniform war für mich eine Gefahr und löste panische Angst aus, sobald ich nur jemanden in Uniform sah. Ich wusste, dass die Todesstrafe darauf stand, den ausländischen Sender zu hören und war immer in Sorge um meine Eltern, die ihn regelmäßig jeden Abend am Radio leise einstellten. Manchmal durfte ich auch zuhören und besonders dem Ende des Krieges zu, wo wir auf den Einmarsch der Alliierten sehnsüchtig warteten, wurde mir versprochen, dass wir auch mal ein normales Leben führen würden. In der Zwischenzeit hörten wir, dass die Familie Wolf und nach Frankfurt in das Ghetto verschickt wurden. Wir besuchten sie noch einmal, dann wurden sie verhaftet und kamen in ein Konzentrationslager und wurden vergast. Meine Cousine Marianne schenkte mir noch ihren Puppenwagen und ich versprach ihr, wenn sie wieder nach Hause kommen würde, dann gebe ich ihn zurück. Wir küssten uns auf Wiedersehen, aber unsere Eltern wussten besser. In dieser Zeit wurden alle jüdischen Gundersblumer, die nicht mehr auswandern konnten, aus verschiedenen Gründen verhaftet und in die verschiedenen KZs abtransportiert. Es waren zum Teil Freunde und wir kannten sie alle auch, diejenigen, die nur Bekannte waren, da sie alle Patienten meines Vaters waren. Als ich 10 Jahre alt war, gingen viele Freunde nach Oppenheim aufs Gymnasium. Da ich aber ein Mischling war, war das verboten. Fräulein Clara Köhler, meine Lehrerin, kam zu meinen Eltern und warnte sie, dass sie am nächsten Tag öffentlich fragen muss, wer nach Oppenheim geht, und meine Eltern sollten mir sagen, dass ich mich nicht vom Sitz erheben sollte mit denjenigen, die gehen. Als aber der Tag kam, war ich so beschämt, dass ich doch aufstand. Ich kam schluchzend nach Hause und sagte zu meiner Mutter, dass ich gegen ihre Anweisung handelte, aber sie beruhigte mich und sagte mir, wir würden uns schon eine Ausrede einfallen lassen.
Als die Freunde dann die Volksschule verließen, blieb ich diesen Tag zu Hause auf Rat von Fräulein Köhler. Natürlich, die Kinder verschrien mich als dumm und nachdem das einige Tage sich wiederholte, erklärte Fräulein Köhler, dass ich absolut nicht dumm sei, sondern meine Eltern sich entschieden hätten, nach dem Krieg mich auf einer Privatschule in die Schweiz zu schicken. Als die Freundinnen zum BDM kamen, war ich natürlich auch davon ausgeschlossen und war herzgebrochen darüber. Auch die Erklärung von Mutti, dass das in Wirklichkeit keine moralische Organisation sei, weil sie mit Nazis zu tun hatte, fiel nicht auf sehr fruchtbaren Boden. Ich fühlte mich als ein unwertiges Kind und litt unter diesen Umständen sehr. Trotzdem wurde ich von all den Schulfreundinnen immer zu ihren Geburtstagen eingeladen. Nur eine Familie zeigte es mir sehr klar, dass sie mich nicht mehr für gesellschaftsfähig hielten, und so wurde ich nicht mehr zum Geburtstag ihrer Tochter eingeladen. Diese Tochter traf ich dann einmal im Jahr auf der Geburtstagsfeier einer anderen Freundin und sie beachtete die Anordnung ihrer Eltern ganz genau. Sie ignorierte mich hoheitsvoll. Die Angst, meinen Vater, der seinen Mund nicht halten konnte, an die Nazis zu verlieren, plus dass meine Mutter, die verpflichtet war, ihren Davidstern zu tragen, sich weigerte, dieses zu tun, waren für mich tägliche Ängste. Wir wurden immer durch gute Freunde und Patienten gewarnt, wann die Gestapo kam oder kommen könnte und verschwanden dann bei Freunden. Mein Vater bekam den Befehl, sich von meiner Mutter scheiden zu lassen, damit er seine Praxis behalten könnte, was er natürlich resolut ablehnte. Die Patienten bekamen ans Herz gelegt, zu anderen Ärzten in die Nachbarorte zu gehen, was aber wenig Erfolg zeigte, da 99% ihren Dr. Huhn treu blieben. 3 Monate vor Kriegsende kam der Befehl, die mich eh noch in die KZs zu transportieren, das heißt Mutti und mich. Mein Vater versteckte die Frau von guten Freunden bei Familie Schalus in Gundersblum und Pläne, von denen ich keine Ahnung hatte, wurden für uns gemacht. Ich lag mit hohem Fieber mit einer Grippe im Bett, als mein Vater zu mir kam und mir erklärte, dass ich mit Mutti jetzt auf der Stelle, es war 10 Uhr nachts, in ein Versteck bei guten Freunden verschwinden müsste. Ich wehrte mich natürlich mit aller Kraft dagegen und erklärte ihm, dass ich doch zu krank sei, um mitten in der Nacht eine solche Reise zu machen. Daraufhin sagte er mir, dass die Gestapo auf dem Weg zu unserem Haus sei und wir hätten nicht mehr viel Zeit. Meine Angst war jetzt, was passiert mit ihm, unserer Haushälterin Emma, die meine zweite Mutter war, und meinen geliebten Hunden. Er versicherte mir, dass 3 gute Freunde, Onkel Erwin Schmidt, der damalige Apotheker, Onkel Emil Schmidt vom Schlossgut Schmidt und Dr. Josef Hünden mit gezückten Revolvern vor unserem Haus stünden und jeden, den nur einen Finger an irgendeinen im Haus legen würde, würden sie auf der Stelle erschießen. So fuhren meine Mutter und ich mit meinem Vater zu der Familie Dr. Willi Fröhlich in Mommenheim, mitten in der Nacht, mit der Ungewissheit für meine Eltern, ob wir uns jemals wiedersehen würden. Für die Familie Fröhlich war unser Kommen ein enormes Risiko, denn auf das Verstecken von Juden und Mischlingen stand die Todesstrafe. Wir kamen nach Mitternacht an, Mutti und Tante Annie legten mich in ein Einzelbett, in dem Mutti und ich dann 3 Monate zusammen schliefen. Es war das Zimmer von der Schwester von Frau Fröhlich, die es an uns abgab und zu ihrer Cousine einige Häuser weit weg entfernt zog. Am nächsten Morgen wurde ich instruiert, dass wir unter einem anderen Namen als ausgebombte Cousine mit Tochter bei Fröhlichs wohnen, bis wir eine andere Unterkunft gefunden hätten. Ich durfte nur in der Nacht mal an die frische Luft in den Garten gehen. Am Tage mussten wir uns ruhig verhalten, damit die Patienten nichts merkten. Wenigstens hatte ich einen Spielkameraden in ihrem Sohn, der trotzdem er älter war, sich rührend um mich kümmerte. In all den 3 Monaten sah ich meinen Vater nur 2-mal, da die Gefahr bestand, er würde beobachtet werden und dadurch unser Leben und das unserer Freunde auf dem Spiel und dadurch uns, oh Gott, Entschuldigung, die Pause. In all den 3 Monaten sah ich meinen Vater nur 2-mal, da die Gefahr bestand, er würde beobachtet werden und durch unser Leben und das unserer Freunde auf dem Spiel stand. Der Mann von der Gestapo, der den Befehl bekam, uns noch im letzten Moment zu erschießen, kam zu meinem Vater einen Tag später mitten in der Nacht und bat ihn um Hilfe. Mein Vater brach ihm ohne Narkose den Daumen und Zeigefinger mit einem Klinkerstein, damit es authentisch aussah. Außerdem setzte er sich für diesen Mann ein, als die Gerichtsverfahren nach dem Krieg anfingen, um die Nazis zu bestrafen. Dieser junge Mann wurde noch im letzten Moment des Krieges dazu gezwungen, der Gestapo beizutreten, um die Mischehen aufzuspüren und alle Beteiligten zu erschießen. Das konnte er mit seinem Gewissen nicht vereinbaren und kam in dieser Nacht zu meinem Vater. Nach drei langen, angsterfüllten Monaten für unsere Freunde und uns kam dann die Rettung. Wir saßen fast jeden Tag im Keller, da die Front immer näher rückte, die Bomben fielen, die Tieflieger schossen auf alles, was sich auf der Straße und den Feldern nur leise bewegte. Dann plötzlich April oder Mai, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ein furchtbares Getöse im Haus, laute Stimmen, laute Fußstapfen, die Tür zum Keller wurde aufgerissen und drei amerikanische Soldaten mit gezückten auf uns gerichteten Gewehren schrien, Hands up, hands up. Meine Mutter lief flink wie ein Wiesel unter den Gewehren vorbei nach oben, riss das weiße Bettlaken vom Bett und hängte es aus dem Fenster. Wir waren die Ersten in der Straße, die sich freudig ergaben. Für mich, ein Kind, war diese Situation absolut nicht klar. Ich reagierte mit Angst und fing an zu weinen, weil ich erstens meine Mutter nicht sah und zweitens glaubte, dass die Gestapo uns nach all den langen Monaten doch noch gefunden hätte. Endlich kam Mutti und erklärte mir, dass diese Soldaten unsere Retter seien und dass ich jetzt bald meinen Vater sehen würde. Zwei Stunden später kam ein amerikanischer Major mit zwei Soldaten und sagte zu meiner Mutter, dass sie die erste jüdische Person sei, die er lebend aufgefunden hätte. Er blieb eine Stunde und versicherte Mutti, dass er alles daran setzen würde, zu erfahren, ob mein Vater noch am Leben sei. Was immer sie brauchte, sie sollte ihm ihre Wünsche nennen und er bringe es. Alles, was ich brauche, ist nach Hause zu meinem Mann zu kommen, erklärte sie ihm. Er erklärte ihr, dass dies für die nächsten Tage unmöglich sei, da es einfach zu gefährlich wäre, besonders mit einem Kind durch die Front zu fahren. Als er ging, versprach er ihr, sein Möglichstes zu tun. Ganz kurze Zeit darauf kamen zwei Soldaten mit einem Jeep, sagten Mutti, der Major würde bald wieder in Verbindung mit ihr sein und in der Zwischenzeit sollten wir uns an dem Inhalt der Kisten laben, die sie jetzt hereinbringen würden. Es waren Apfelsinen, Schokolade, Zigaretten, Fleisch in Büchsen und so weiter und so weiter. Also Dinge, die ich schon vergessen hatte. Wir standen alle da, sprachlos, und die jungen Soldaten freuten sich mit jeder Kiste mehr, die sie hereinbrachten. Gegen Abend kam unser Major wieder und wir erfuhren, dass mein Vater am Leben war und hofften, dass wir bald heimkommen könnten. Da aber alle Telefonleitungen zerstört waren, mussten die Amerikaner ihre Feldtelefone und ihre Leute einsetzen, um uns zu benachrichtigen. Sie mussten jedes Mal einen Soldaten in unser Haus in Guntersblum schicken, um die telefonischen Nachrichten meinem Vater zu vermitteln und umgekehrt. Das dauerte lange, da mein Vater ja noch Krankenbesuche machen musste und sie ihn nicht immer zu Hause vorfanden. Mein Vater war natürlich auch politisch sehr tätig, gehörte zur Untergrund und versuchte alles, um den Nazis das Leben zu erschweren, damit auch Auflösung des Guntersblumer Volkssturmes. Er fuhr mit einem kleinen Motorrad an den Ortseingang und befahl den Männern, die noch im letzten Moment auf Befehl von der Gestapo das Ort vor den einziehenden Amerikanern verteidigen sollten, ihre Gewehre und Schaufeln hinzuwerfen und nach Hause zu gehen und den einziehenden Soldaten ein gutes Glas Wein zu servieren. Es war genau das, was diese älteren Männer hören wollten. 3 Tage nach dem Einzug der Amerikaner ließ sich Mutti nicht mehr beruhigen. Sie wollte nicht mehr warten. Sie wollte nach Hause. Der Major sagte ihr, er könnte nicht für unsere Sicherheit und unser Leben garantieren, aber er wäre willig, sie mit ihrer Tochter am nächsten Abend heimzubringen. Er und sein Fahrer kamen mit einem Jeep und wir fuhren durch die dickste Front. Die Kugeln schlugen über uns, vor uns, rechts und links ein. Die Bomben fielen und er schlug meiner Mutter vor, umzukehren. Aber Mutti hatte ihre Entscheidung getroffen, sie wollte heim. Es dauerte Stunden, der Major hatte mich auf dem Schoß und hielt mir die Ohren zu. Wie oft er Mutti die Wahl gab, wieder zurückzufahren, weiß ich nicht mehr. Aber sie rief nur immer wieder durch das Getöse, nein, 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 kein Zurück, wir wollen heimgehen. Wir kamen spät nachts an, es hörte nicht auf zu schießen und alles war dunkel. Nur im Wohnzimmer brannte eine Kerze auf dem Tisch und keiner war im Haus, weder mein Vater, die Haushälterin noch die Hunde. Plötzlich kam mein Hund Peter ins Wohnzimmer, er hatte anscheinend den Jeep gehört und ich rannte auf ihn zu, nahm ihn in die Arme, kroch mit ihm unter den Tisch und fing an zu schreien. Man erzählte mir viel später, dass ich eine Stunde lang unter dem Tisch mit Hund saß und schrie. Jetzt können Sie mich nicht mehr erschießen, jetzt bleibe ich wieder bei dir, Peterle. Dann kam plötzlich mein Vater nach Hause und zum ersten Mal im Leben sah ich 3 Männer weinen. Mein Vater, den Major und seinen Fahrer. Ich hoffe, ich habe Ihnen einiges von unserer damaligen Zeit erzählen können. Es gibt noch viel, viel mehr, aber es würde zu lange werden. Ich hoffe, es geht Ihnen, Ihrer Familie gut. Man schenkte uns ein Buch, Gunters Blum, so war es einmal. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, wir sind sehr erstaunt darüber, dass mein Vater, der so beliebt war und der so viel für das Ort getan hatte, nie darin erwähnt wurde. Ihnen allen alles Gute und hoffentlich hören wir bald mal von Ihnen.